Ja, der zweite Teil dieser Serie, bemüht euch. Dein Beitrag ist wichtig. Es geht wieder um das Thema Prophetie. Und ich möchte euch zuerst mal eine Frage stellen, um das Ganze ein bisschen aufzulocken, euch so richtig zu interagieren. Was ist an Weihnachten und Pfingsten gleich? Können wir mal sammeln. Was ist an Weihnachten und Pfingsten gleich? Ihr müsst nicht aufhalten. Ihr könnt einfach reinrufen, so wie ihr gerade wollt. Gott kommt. Wir haben frei. Also ihr zumindest. Bei mir ist immer ein bisschen... Gott wirkt. Freude für die Menschen. Gott offenbart sich. Ist doch spannend, oder? Dass Weihnachten so ein Gewicht hat, auch wenn es ein bisschen entstellt ist. Und Pfingsten, wenn man heute auf der Straße Leute fragt, hey, was ist eigentlich Pfingsten? Dann sagen sie, ja, einfach frei am Montag und that's it. Sehr, sehr unbekannt, ein unbekannter Feiertag. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich würde, wenn ich etwas herauspicken müsste, das nehmen, was Christoph gesagt hat, Gott kommt. An Weihnachten kommt Jesus Christus in die Welt, um uns den Vater zu zeigen. Am Pfingsten kommt der Heilige Geist in unser Leben, um Gott in uns sichtbar zu machen. Um uns als Menschen hinzustellen, als Zeugnisse, als wirkliche Wegweise auf Gott hin. Den Text habt ihr gesehen. Am Pfingsten ist etwas Wunderbares, Großartiges passiert. Und ich finde es manchmal schade, dass Pfingsten ein bisschen unterbelichtet ist bei uns. Weil, hey, wenn man diese Geschichte liest, die Leute damals, die Pfingsten erlebt hatten, die waren so was von begeistert, dass es richtig aus den Mauern herausgequollen ist. Sie konnten es nicht für sich behalten. Und die Leute, die rundum standen, dachten, ach, die sind wohl besoffen, weil sie so fröhlich waren. Pfingsten ist das Fest offensichtlich der Freude, da hast du völlig recht. Es ist nicht ein Fest, wie kommt der Heilige Geist, was kann da alles Schlimmes passieren, sondern es ist das Fest, wo die Kraft Gottes menschliche Gestalt annimmt, und zwar nicht an einer punktuellen Stelle wie bei Jesus Christus, sondern flächendeckend. Oder um es anders zu sagen, im Alten Testament, wenn es um den Heiligen Geist ging, dann wurden gelegentlich Propheten erfüllt oder Könige. Im Neuen Testament, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann eigentlich müsste ich jetzt darüber alles ausschütten, aber diese Sauerei will ich uns ersparen, vor allem mir, weil meine Frau dann sagen, du kannst auch selber aufputzen, wenn du so einen Mist machst. Nein, sie würde mir helfen, ganz klar. Jeder kriegt. Der Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament, wenn es um den Heiligen Geist geht, ist, dass jeder, dass alle erfüllt werden. Und die Menschen damals, die hatten dieses unglaubliche Verlangen, diese starke, mächtige Sehnsucht, Vater, schenk uns diesen Geist. Jesus hat ihnen schon den Speck durchs Maul gezogen, weil sie an ihm gesehen haben, was es bedeutet, wenn man geisterfüllt lebt. Und dann hat er gesagt, an Auffahrt, Himmelfahrt bleibt und ihr werdet empfangen. Und sie kamen zusammen, sie haben gebetet, so inbrünstig vermutlich, wie John vorhin gebetet hat. Herr, erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Herr, schenke uns diese Verheißung. Lass es nicht an uns vorbeiziehen, sondern lass diesen Platzregen Gottes über uns niedergehen. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es war sichtbar, dass Gott mitten unter ihnen war. Eine zweite Frage. Was denkt ihr, warum haben nicht alle die gleichen Geistesgaben empfangen, wenn sie den Geist Gottes empfangen? noch nicht Antwort geben. Ich versuche es noch ein bisschen deutlicher zu erklären. Ich kann das leider nicht auf Hochdeutsch sagen, weil ich nicht weiß, wie es auf Hochdeutsch heißt. Ich habe einen Rätschensatz. Was heißt das auf Deutsch? Gibt es das auf Deutsch? Ich glaube, es sind Nüsse und man kann so zum zum Muttern anziehen und so. Wie heißt es auf Deutsch? Nein. Nein, nicht ein Nussknacker. Nein, so ich knacke doch keine Nüsse. Nein, etwas zum Arbeiten. Schrauben anziehen. Zum Beispiel, wenn man die Radmuttern lösen muss, dann gibt es einen riesen, oder? Also, ihr versteht was. Ich habe so, was ich meine. Es gibt so ein Set, etwas so groß, mit kleinen Einsätzen. Und ich habe mich gefragt, warum hat Gott nicht einfach jedem von uns so ein Geistesset ausgeteilt? Ihr müsst nicht mehr am deutschen Namen herumstudieren, wir sind schon weiter. Warum hat Gott nicht einfach ein Set ausgeteilt? Steckschlüsselsatz, danke Janik. Ach, ein Handwerker unter uns weiß es. Ein Steckschlüsselsatz. Warum hat er nicht einfach den Steckschlüsselsatz für jeden ausgeteilt und jeder hat alles das Gleiche? Was denkt ihr? Nochmals? Dass wir einander besser verstehen. Das zweite habe ich nicht richtig verstanden. Aber versteht man sich besser, wenn man unterschiedlich ist? Okay. Es ergänzt sich gegenseitig. Der Leib Christi ist auf Ergänzung angewiesen. Hinten noch. Gott hat die Vielfalt geschaffen. Ist auch ein wunderbarer Ausdruck. Oder Gott ist kreativ. Er steckt uns nicht alle in das gleiche Kleid. Es gibt ja Gemeinden, die machen das, oder? Also heute auch nicht mehr, aber früher. Alle gleich angezogen, damit niemand sich überheben kann und alle wissen, dass sie zusammengehören. Und ich glaube, Gott ist ganz anders. Gott ist so unglaublich kreativ und vielfältig, dass er einfach jedem etwas Besonderes gibt. Und ich glaube auch, dass es im Zusammenhang steht zu dem, was wir als Persönlichkeiten geschöpflich von Gott schon sind. Er gibt uns das, was zu uns passt. Und darum ist es völlig sinnlos, wenn man herumschaut und denkt, ich hätte gern das oder ich hätte das, warum kriege ich dieses oder jenes nicht? Wir können um die Gaben beten, wir können uns danach ausstrecken, bemühen, habe ich letzten Sonntag gesagt. Aber letztendlich geht es darum, dass wir alles, was wir haben, einbringen zur Erbauung. Und wenn ich so in mein Leben zurückschaue und so aus meinem Erfahrungsschatz ein bisschen darüber nachdenke, wie das so läuft, muss ich sagen, wir Menschen sind wahnsinnig gut zu zerstören, niederzureißen, kaputt zu machen. Amen. Amen. Und Gott sagt, was ich euch gebe, das gebe ich euch fürs Gegenteil. Ich gebe es euch zur Erbauung, zur Stärkung, damit ihr einander damit dient und einander stark macht, einander groß macht und einander als ganze Gemeinde stärkt. Und wenn ich das so sage, dann wird völlig klar, die meisten, ich würde mal sagen, bis auf eine Gabe sind die meisten Gaben, die eigentlich dem anderen nützen und nicht mir selber. Es sind Dienstgaben. Es sind Gaben, die wir einbringen, damit es dem anderen wohltut, gut geht, er zurechtkommt, er getröstet, ermahnt, gestärkt wird. Und vielleicht ist das eines der Hindernisse, warum wir manchmal so schwierig haben mit den Gaben, weil wir heutzutage zuerst fragen, was es für mich nützt, anstelle dass wir fragen, was wir einbringen können, was wir geben können. Die Gaben haben ein klares Ziel. Und dieses Ziel ist nicht auf mich gerichtet, sondern immer auf den Nächsten. Ich komme zum zweiten Punkt. Es geht in diesem Text darum, dass die Korinther ein unglaubliches Luxusproblem hatten. Und ihr Luxusproblem war, dass sie so viele Propheten hatten, so viele, die in Zungen beten konnten, so viel Überschuss an geistlichen Gnadengaben, dass es manchmal chaotisch wurde. Ist übrigens ein Phänomen, das immer mal wieder geschieht, oder? Also so die erste, also ein, nicht die erste, aber die größte Spaltung, die mir bewusst ist zwischen charismatischen oder pfingstlich veranlagten Menschen und einer den anderen ist, war, als es zu chaotischen Situationen kam in Versammlungen durch den Heiligen Geist. Und dann haben die einen nach Ordnung gerufen. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung zwischen Ordnung und Geisteswirken eine falsche Alternative ist. Eine falsche Alternative darum, weil Gottes Geist nicht per se Unordnung schafft. Wir trennen da manchmal etwas und denken, wenn wir alles sehr genau und ordentlich machen, dann läuft es gut. Oder man denkt dann auf der anderen Seite, ja, wenn ich so völlig, wenn man den Geist freien Lauf lässt, dann, oder wir sind immer zu eng und zu starr und darum hindern wir den Geist. Ich glaube, das ist eine falsche Alternative. Ich glaube, es ist darum eine falsche Alternative, weil Gott in seinem Geist gerade auch die Ordnung wirkt und Ordnung schenkt. Und wenn man die Ordnung wegnimmt, dann heißt es zwar Go Geist, aber es ist auch nicht mehr das Ganze von Gott hier. Es ist nur noch ein Teil da und manchmal vielleicht auch mehr Menschliches als anderes. Und wenn man es umgekehrt macht, oder, dann ist man sehr ordentlich kreuzesmäßig unterwegs, wie ihr seht. Und es ist alles immer schön geordnet. Man weiß genau, woran man ist, was läuft und was nicht läuft. Aber dafür hat es etwas, das so ein bisschen, wie soll ich sagen, knöchrig, trocken wirkt. Denn wo der Geist kommt, da erst kommt das Leben. Und wenn wir das auseinanderreißen und trennen, dann tun wir uns keinen Gefallen. Ich glaube, das gehört zusammen. Ich möchte euch hier etwas Persönliches sagen dazu. Ich war vielleicht zweieinhalb, vielleicht auch erst eineinhalb Jahre Christ. Wir waren in einer Gemeinde und es ging darum, also in einer Außenstelle, so wie früher Langnau, oder? Und Aldischwil, gab es ja früher in Langnau auch noch eine Außenstelle von Aldischwil. Wir waren in dieser Außenstelle und es ging darum, soll man dort einen Anbau machen oder nicht? Und wir waren dort frisch hingezogen, hatten dort starke Gebetszeiten erlebt. Es war so eine alte Kapelle, die hinten, wenn man da rausging, hatte es so einen Raum, der war vielleicht so groß. Und da waren wir zu sechst, manchmal zu siebt und haben gebetet vor dem Gottesdienst. Und dann haben wir gedacht, wir müssen erweitern, wir wachsen, wir müssen erweitern. Aber die Muttergemeinde musste Ja sagen dazu. Und dann gingen wir also in diese Muttergemeinde und es war eine Gemeindeversammlung, Mitgliederversammlung. Wir waren vielleicht, ich war vielleicht 21, 22 Jahre alt und plötzlich kam der Geist Gottes über mich und ich wusste, ich muss etwas sagen. Ich muss etwas sagen. Ich muss ihnen zeigen und ich muss ihnen sagen, dass es eine Zukunft gibt, aber nicht eine Zukunft in diesem vermoderten alten kleinen Räumchen, sondern in den neuen Räumen, die gebaut werden, auch wenn es was kostet. Und ich habe dort damals als junger Christ gedacht, wenn es so über mich kommt, dann kann man gar nicht anders das reden. Aber heute weiß ich, nein, man kann auch schweigen. Und das ist das, was es hier heißt, denn der Geist Gottes ist dem Propheten untertan. Und ich habe das immer mal wieder erlebt, oder? Dass Leute dann gesagt haben, ich muss jetzt einfach etwas sagen, der Geist drängt mich. Und das kann durchaus sein. Aber auch wenn der Geist drängt und du denkst, es haut dich fast aus den Socken oder es zerreißt dich innerlich fast oder es wird dir heiß und kalt und du denkst, dann ist der Geist trotzdem nicht der, der sich nicht zurückweisen lässt. Oder anders gesagt, du kannst trotzdem schweigen. Und manchmal musst du auch schweigen, wie es hier heißt. Wie gesagt, die haben ein Luxusproblem. Das Luxusproblem ist, dass alle immer reden wollten. Und da musste Paulus mal sagen, nein, wir ordnen das ein wenig. Wir schaffen ein bisschen Ordnung. Und die Ordnung war so, 2 oder 3 sollen reden und die anderen sollen urteilen. 2 oder 3. Nicht alle, nicht jeder, nicht 5, 6, 7 Stunden Gottesdienst. Mit der Erfahrung dann, dass jeden Sonntag die Gleichen immer das Gleiche sagen und der Geist Gottes unglaublich langweilig wird plötzlich. Oder war es nicht der Geist? Ist egal. 2 oder 3. Und dann das Zweite, wenn einer da sitzt und eine Offenbarung hat, dann soll der andere schweigen, der zuerst angefangen hat. Das heißt also, dieses unmittelbare Erwarten, dass Gott unmittelbar etwas bewegt, etwas bewirkt, ist höher zu werten als das, was dann der andere gerade am Machen ist. Und das Letzte, das geht um die Zungenrede. Ich habe es einfach noch reingenommen, weil es so ein bisschen zeigt, dass es eine Ordnung hat. Wenn aber kein Ausleger da ist, der die Zungenrede, das Sprachengebet auslegt, dann soll er in der Gemeinde schweigen. Ganz klare, einfache, simple Regeln. Und es ist nicht so, dass durch das der Geist in der Gemeinde in Korinth abgewürgt wurde oder der Paulus dann dachte, ach, ich muss mal wieder hin und sie müssen mal wieder ein bisschen Geist, ich muss mal wieder ein bisschen Geist ausgießen. Ist ja manchmal lustig, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Vielleicht habt ihr es auch schon gemacht, dann trete ich euch jetzt auf die Füße, aber das ist nicht Absicht. Ich weiß es ja nicht. Als der Toronto-Segen übers Land ging, könnt ihr euch noch erinnern, die einen, da ist mir das erste Mal aufgefallen. Da sind alle Leute nach Toronto gepilgert, um dort ein bisschen Heiliger Geist einzusacken. Ich habe immer gedacht, wie macht man das wohl? Nimmt man ein Reagenzglas mit? Ich habe mal als Laborant gearbeitet. Nimmt man ein Reagenzglas mit, geht ganz schnell so rundum, Zapfen drauf und dann hat man ein bisschen Heiliger Geist. Und wenn man zu Hause ist, kann man ihn ausgießen. Und wie macht man das eigentlich? Manchmal ist diese Gier, etwas um jeden Preis zu erleben und irgendwo dabei zu sein, ich glaube, das größte Hindernis, dass Gott wirklich unter uns beginnt zu wirken. Dieses Wegschauen, immer denken, es muss irgendwo anders besser sein, es muss was Größeres geben, was Besseres geben. Nein, der Geist Gottes ist unter uns. Jesus Christus ist unter uns. Letztendlich geht es darum, dass wir eine innere Offenheit haben. Dass wir darum beten, Herr, fülle uns mit deinem Geist. Herr, lehre uns deine Wege, offenbare uns das, was dir wichtig ist. Herr, strecke deine Hand aus und tue deine Zeichen und Wunder unter uns. Rühre Menschen an, lass sie von Schmerzen heil werden. Schenke ihnen wieder eine klare Sicht für ihr Leben. Gib ihnen wieder neu Mut, Schritte vorwärts zu tun. Eine klare Ordnung. Und dann, und vielleicht ist das das Schwierigste am Ganzen, ich komme zum dritten Punkt, dann wird es beurteilt. Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass es gut ist, wenn man diese Gaben in der Kleingruppe einübt. Es hat mehrere Gründe. Und ein Grund, der sehr praktisch ist, ist folgender. Wenn man in Ephesus ist, ich war zwar noch nie dort, aber ich habe mal das archäologisch ein bisschen angeschaut, wenn man in Ephesus ist oder wenn man auch in Korinth ist, in diesen Städten, in der die Gemeinden waren, dann steht immer, sie haben sich in den Häusern getroffen. Nun, wenn man dann die Häuser anschaut und die Grundrisse dieser Häuser anschaut, dann spürt man oder merkt man, die sind gar nicht so groß. Die waren nicht 500 Leute zusammen. Das war die erste Gemeinde, weil der Tempel viel Platz hatte, vor allem die Säulenhandel links und rechts. Aber in den Häusern waren sie in kleineren Gruppen. Und darum denke ich, diese Regeln, die hier der Paulus auch schreibt, die machen durchaus Sinn für kleinere Gruppen. Das Zweite, und das ist jetzt ein bisschen heikel, ich weiß, da könnt ihr mir nachher dann auch auf die Füße stehen, wenn ihr wollt. Stellt euch vor, jemand, der offensichtlich psychische Probleme hat, der ist in eurer Kleingruppe. Ihr sprecht über dieses Thema, ihr nehmt euch Zeit, auch auf Gott zu hören, und dann steht diese Person auf oder hebt die Hand und sagt, ich habe eine Prophetie. Morgen geht die Welt unter, ihr müsst alle alles zusammenpacken und jetzt mit mir auf die Felsenegg kommen. Und dann, was machen wir? In der Kleingruppe gehen wir zum Hin und sagen als Kleingruppenleiter, komm, wir müssen mal darüber miteinander sprechen, ist ein interessanter Gedanke, komm, erklär es mal, was du hier gehört hast. Und alle anderen, die diese Person kennen, können das einordnen, das ist okay. Jetzt stellt euch die gleiche Situation in der Gemeinde vor. Kommt jemand hoch? Die Welt geht morgen unter, ihr müsst alles verkaufen, alles packen auf die Felsenegg, und ich konstruiere hier übrigens nichts, solche Dinge gibt es. Einfach nur so unter uns gesagt. Und dann hat die Felsenegg-Bahn wahnsinnig Freude, weil sie so viele Tickets verkaufen kann. In solch einer Situation, da prüfen wir das, was die Person sagt an Gottes Wort, und wir wissen, dass niemand weiß, wenn Christus wiederkommt. In solch einer Situation, da braucht es die Gemeindeleitung, die zu seiner Person hingeht und dann sagt, lieber Freund, dein Wort in aller Ehren, aber das ist falsch. Und stellt euch diese Situation mal vor. Jemand steht hier oben, Ralf oder ich oder Thomas, Christian, Janik, wir gehen hoch, sagen, lieber Freund, komm runter, du erzählst Käse. Was für eine Scheißsituation. Für alle. Auch für uns. Es ist nicht schön, jemanden zurechtzuweisen. Es macht überhaupt keine Freude. Es ist nicht begeisternd, wenn man dann da vorne steht und die einen Teil der Gemeinde sagt, ach, jetzt hat Gott gesprochen und sie würgen ihn einfach ab. Und die anderen denken, oh Gott sei Dank. Und die Dritten warten mal ab, was passiert. Ist nicht cool. Und darum ist es besser, wenn man diese Dinge mal, diese Gabe der Prophetie im kleinen Rahmen einübt. Und wenn sich das bewahrheitet, dann ist die Zeit da für den größeren Rahmen. Meine Vorstellung hiervon ist, aus dem Kleinen kommt das Große. Und wir steigen nicht hier oben ein mit den großen Prophetien, sondern wir schauen mal, ob sich's im Kleinen bewährt. Es hat noch einen weiteren Grund. Im Alten Testament, da wurde die Prophetie geprüft. Ich muss es hier oben ablesen, meine Augen immer noch zu schlecht. Hat schon jemand für mich gebetet, aber es hat noch nicht gefruchtet, aber ich gebe die Hoffnung auch nicht auf. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat, wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es trifft nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Und er wird gesteinigt, aber das ist ein anderes Thema. Ich zeige euch das, um deutlich zu machen, im Alten Testament war völlig klar, ein Prophet redet und wenn es geschieht, ist es Gottes Wort, wenn es nicht geschieht, ist es nicht Gottes Wort. Ich vereinfache es ganz leicht, aber nicht so wirklich schlimm. Und man konnte es sehr einfach prüfen. Und Propheten haben schon offensichtlich im Alten Testament, das heißt hier aus Vermessenheit, das heißt, sie haben sich was angemaßt, sie haben sich was ausgedacht, sie wollten brillieren, sie wollten im Rampenlicht stehen, was auch immer. Und es ist falsch. Und jetzt frage ich euch, vielleicht kennt jemand die Stelle auswendig, Matthäus 7, dort, Ende der Bergpredigt. Was denkt ihr, wie wird im Neuen Testament ein Prophet geprüft? An den Früchten. Und wenn ich in Spanien in den Ferien bin und ich fahre an so einem Baum vorbei, dann weiß ich, es sind keine Zitronen, es sind keine Melonen, es sind keine Orangen, es sind keine Affenbrotbäume, was auch immer, es sind Orangen. Und im schlimmsten Fall sind es Bitterorangen, aber es sind Orangen. Punkt. Man sieht an der Frucht, was es ist. Und Jesus sagt, es werden viele falsche Propheten kommen und ihr werdet sie erkennen an ihrer Frucht. Jetzt, was braucht es, um Früchte zu erkennen? Ich weiß, ich habe die Frage schon hin und wieder mal gestellt. Was braucht es, um Menschen an Früchten zu erkennen? Nochmal? Ja. Aber wenn du das siehst, weißt du ja, es sind Orangen, oder? Das ist nicht so. Ja, ja. Gut, also man muss wissen, was gute Früchte sind. Was sind gute Früchte? Sammeln wir sie? Komm, ihr wisst das. Die Früchte des Geistes sind Geduld, Liebe, Sanftmut, Demut, Enthaltsamkeit, Güte. Genau. An dem erkennt man es. Jetzt ist es euch auch schon so gegangen, dass ihr jemanden irgendwo kennengelernt habt, der war ein toller Kerl oder ein tolles Mädchen. Und ihr dachtet, ach, vielleicht wäre das mal noch was und man lernt sich ein bisschen besser kennen. Denkt, oh nein, da kommt aber noch was hinten durch. Ja, wenn man so mal sich so ein bisschen zusammenreißt, sind wir alle nett, oder? Können wir uns Mühe geben? Es braucht einen längeren Zeitraum des Miteinander unterwegs sein, dass man Früchte erkennt. Und darum ist es wichtig, dass man miteinander unterwegs ist. Ein Grund, warum ich dafür plädiere, diese Gaben in der Kleingruppe einzuüben. Dort, wo wir uns nahe sind. Dort, wo man sich spürt. Dort, wo man die Höhen und Tiefen so ein bisschen fast ungefiltert mitkriegt. Dort, wo man echt sein kann, wo man sein Herz öffnen kann. Und wir dürfen prüfen. Und das ist das Schöne auch im Neuen Testament. Oder? Wir müssen die Prophetie nicht einfach annehmen und sagen, ach, jetzt ist mein Leben alles in dieser Richtung, ich muss jetzt das machen. Ich werde nächsten Sonntag an zwei Beispielen aus dem Neuen Testament, aus Prophetien, ganz praktisch zeigen, dass Prophetien manchmal im Detail auch schwierig oder wenn nicht gar falsch sein können. Sogar in der Bibel. Aber nächsten Sonntag. Den Geist löscht nicht aus, prüft aber alles, das Gute behaltet. Wir sind aufgefordert hinzuschauen, wir sind aufgefordert ganz konkret mal zu sagen, halt, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich war auch schon extrem frustriert, als ich in der stillen Zeit für einen Menschen ein Wort Gottes empfangen habe und ich habe es ihm gesagt und er hat es nicht gemacht. Aber es ist sein Recht. Denn es ist sein Leben und er steht vor Gott und nicht ich. Und ich war auch schon irritiert, als Leute dann zu diesen fahrenden Propheten gingen, die von irgendwo von der Welt eingeflogen wurden, um die guten Worte Gottes zu sagen, die sonst niemand weiß außer sie. Achtung, ein bisschen Ironie dabei. Und dann habe ich ihn gefragt, jetzt hast du dieses Wort bekommen, was machst du daraus? Es war sehr detailliert, sehr klar, wie seine Zukunft aussehen sollte. Da habe ich gedacht, warum geht man zum Prophet, wenn man nicht hören will? Seltsam. Ja, aber wir sind aufgerufen zu prüfen und dann, und da können wir wieder wie die Brücke schlagen, dann sollen wir das Gute behalten und das Böse sollen wir meiden. Offensichtlich kann auch etwas Falsches durch Propheten hineinkommen, etwas Böses. Das Gute, das erbaut, das stärkt, das vorwärts bringt, das uns zurechtweist, auf den richtigen Weg bringt, das behalten. Und jetzt zum Schluss möchte ich mit euch zwei kleine Zeugnisse anhören, beziehungsweise ich werde die Leute interviewen. Christoph, komm doch mal nach vorne. Ich bin froh, wenn du auf meine rechte Seite stehst, dann kann ich mein Mikrofon so rechts rüberhalten. Lieber Christoph, du warst letzten Dienstag bei uns in der Gebetsversammlung. Du hast mir am Mittwoch gesagt, dass es dich angesprochen hat. Ich weiß das genaue Wort nicht mehr. Ich war ein bisschen, weil ich am Kochen war und so, ein bisschen auf Zack, oder? Aber ich habe gespürt, es hat was mit dir gemacht. Kannst du mal sagen, was dich besonders bewegt hat letzten Dienstag?
So am letzten Dienstag habe ich einfach sehr stark gemerkt, wie einfach der Geist gewirkt hat. Es ist ja so, es gibt ja so Meinungen, wo man so im Halbbewussten hat, dass Gebet so etwas Trockenes, etwas Langweiliges ist. Und ich muss die Meinung einfach schlichtweg durchstreichen. Gebet wird sehr interessant, wenn es vom Heiligen Geist geleitet ist und wenn Leute eben wirklich auch Gott suchen in der Frage, was und wie sie sollen beten.
Amen. Was hat dich besonders überrascht vielleicht auch an diesem Dienstag?
Es ist so.
Du musst nicht weiter weggehen, sonst komme ich immer nach. Auch wenn du Angst hast von mir, bleibe ich an deiner Seite.
Es ist da nur gerade das Seibuch Angst gemacht. Nein, etwas hat mich einfach überrascht und ich habe das auch sehr gut gefunden. Wir haben eine Zeit von der Stille gehabt, wo es darum gegangen ist, dass jeder einmal lässt und in sich hineingeht und schaut, ob da Eindruck da ist. Und es ist so oft so, dass wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dass wir vielleicht, die Stimme vielleicht die Form von einem Eindruck an uns angelangt. Und ich muss dabei sagen, wir leben ja heute in einem extrem lauten Zeitalter. Und das Verrückte ist, es wird von Jahr zu Jahr lauter. Und dann ist es einfach wichtig, ich muss vielleicht noch vorbei sagen, dass der Lärm, der uns rum ist, uns sehr zerstreut. Und jetzt, wie wollen wir dem lärmigen Zeitalter entfliehen, indem dass wir die Stille suchen? Und dann die Stimme von Gott in dem lärmigen Zeitalter, überhören wir oftmals die Stimme von Gott.
Aber jetzt haben wir ja gehört. Was ist gehört worden?
Es sind sehr viele Eindrücke hineingekommen. Und was mich einfach überrascht hat, ist erstens einmal die Vielzahl der Eindrücke.
Amen.
Ich habe nie damit gerechnet.
Dass fast alle etwas haben, gell?
Ja. Und es ist das, was da reingekommen ist, ist auch höchst interessant gewesen. Und das Interessante am Ganzen ist das gewesen, dass es eben Eindrücke gegeben hat, die übereingestimmt haben. Also mehrere Leute haben Eindrücke gehabt und die hat übereinstimmt. Also Leute haben gesagt, ja, auch ich habe den Eindruck gehabt, dass das Vertrauen wichtig ist. Das war der permanente Eindruck, der da durch die Teilnehmer reingekommen ist.
Ja, das ist
zum
gut.
Schluss mache ich euch einfach noch Mut, kommt am Dienstag, denn es wird immer interessanter.
Amen, danke Christoph. Ich habe gerade nachgelegt bei Rosmarie, komm Rosmarie. Fast am gleichen Ort, daheim, nein, am Sitzen meine ich. Nein, nicht. Ja, wir haben ich erkläre schnell, was wir gemacht haben. Wir haben eine Zeit des Lobpreises, der Anbetung gehabt, ein bisschen dünn, weil nur ich da war als Musikant, aber wir haben doch ein paar Lieder gesungen und dann waren wir einen Moment, da haben wir einfach gesammelt, was sind unsere Fragen, unsere Anliegen, was würden wir Gott für Fragen stellen, wenn wir fragen könnten, so ganz direkt. Und dann waren wir still und dann, was hast du erlebt im Nachhinein? Ich halte dir das Mikrofon.
Ja, ich habe, wie das Christoph schon gesagt hat, das war sehr schön, dass so viele sich gemeldet haben und etwas gehört oder gespürt haben. Und es war diese Übereinstimmung auch, die ich gespürt habe.
Und dann war ja noch was ganz Spezielles, weil du ja eine Frage hattest.
Ich hatte eine Frage, genau. Und darauf sind wir still gewesen und wir haben gehört. Und die Antworten waren, wie gesagt, übereinstimmend. Und das hat mich, die Antwort, die ich bekommen habe, hat mich berührt, hat mir eine Richtung gewiesen, hat auch einen Fokus noch klarer ausgerichtet. Für mich war es eine Bestätigung von dem, was ich in meinem Herzen schon hatte. Aber es war so schön, dass meine Geschwister unterschiedlich das, ja, in die gleiche Richtung etwas gehört oder gespürt oder ein Bild gesehen haben auch, dass mir einfach eine Bestätigung war und auch eine Ermutigung.
Ja. Vielen Dank. Ich habe Rosemary gebeten, das zu erzählen, damit ihr versteht, es ist nicht immer so, dass alles neu und durchbrechend und völlig anders ist. Und manchmal ist es ganz still einfach, das ist der Weg, du hast ihn erkannt, geh weiter. Vielen Dank, Rosemarie.